Ja, die Gemeinschaft ist das, was auch Pfingsten geprägt hat. Wir lesen das in Anfang, Apostelgeschichte 2, dass alle zusammen an einem Ort waren. Nun, das ist ja heute leider so nicht möglich. Also wir sind zerstreut hier und dort. Doch ist Gemeinschaft das Zeichen des Pfingstfestes und dass da die Gemeinde oder auch die Gemeinschaft geboren wurde. Und so wollen wir das feiern. Ich habe gestern versucht, das vorzubereiten. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, dann irgendwie eine Internetbotschaft zusammenzustellen mit Technik und so weiter. Dann habe ich das gestern vor ein paar Leute, die auch bei uns noch zu Hause eingetroffen sind, gehalten. Aber ich war überhaupt nicht zufrieden. Ich habe einfach gemerkt, also einen Abend vorher, vor dem Pfingsttag, eine Predigt zu halten und dann auch noch nicht mehr live vor Ort, wo ein paar Menschen zusammen sind, die jetzt dann wirklich auch leibhaft da sind, irgendwie passt das nicht. Und dann habe ich auch heute Morgen, als ich aufwachte, gedacht, wie, Martin, kannst du dann zum Thema Gemeinschaft reden und hast nicht Gemeinschaft und bist nicht vor Ort? Das geht doch gar nicht. Dann habe ich meine Frau gesagt, es war noch früh, ich gehe nach Wendlingen. Dann hat sie gesagt, ich komme mit. Also sind wir gemeinsam gefahren, das war schön. Also sie hat gefahren, ich konnte mich noch ein bisschen vorbereiten. Und so haben wir dann diese Fahrt übernommen. Ich finde es schön, dass wenigstens ein paar vorhanden sind hier und auch die ihr dann zu Hause mithört. Wunderbar. Bitte habt auch Gemeinschaft dort. Das Thema Gemeinschaft will ich aus ein Vers, oder ich zitiere erst zwei Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24 und 25 lesen. Da heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Interessant, dass der Schreiber des Hebräerbriefes schon auf weite Zukunft hier deutet und sagt, je mehr ihr den Tag, in Klammern, des Herrn herannahen seht, umso mehr ist es wichtig, auf Gemeinschaft zu achten und die Gemeinschaften nicht zu versäumen. Also deutet er an, dass am Ende der Zeit offensichtlich es immer schwieriger sein wird, Gemeinschaft zu haben. Und dass man dann umso mehr darauf achtet, doch Gemeinschaft zu haben. Nun, der Tag des Herrn ist ein großer Begriff. Der Tag des Herrn ist eigentlich, man könnte sagen, eine ausgedehnte Zeitspanne, die offiziell anfängt mit dem Wiederkommen des Herrn, aber auch schon seine Vorboten hat, indem vorher der Antichrist kommt, vorher schon sehr vieles im Argen sein wird und es schwierige Zeiten da gibt und dann wird der Herr mitten in einer Zeit der großen Bedrängnis wiederkommen. Und dann wird er das tausendjährige Reich, so wie es in vielen Versen des Alten Testamentes und auch in der Offenbarung angedeutet ist, antreten. Das heißt, diesen Tag des Herrn umfasst 1000 Jahre. Aber es hat unterschiedliche Akzente, unterschiedliche Betonungen. Und ich möchte ein wenig über dieses Herannahen des Tages des Herrn sagen, als erstes, als zweites dann über das Zusammenkommen, was nicht versäumt werden soll. Und als drittes über diese gegenseitige Stärkung, die wir einander bieten sollen und sein sollen. Erstmal über diesen Anfang des Tages des Herrn. Nun, davon berichtet Paulus in 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 2. Da sagt er, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Okay, wie ein Dieb in der Nacht, das hört sich doch nach etwas Plötzlichem an. Paulus aber deutet hier, man könnte sagen, den Anfang des Tages an, den Anbruch des Tages, so wie wenn morgens dann die Sonne anbricht, aufbricht. Das heißt, das kommt plötzlich, unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Und deswegen sind die Warnungen von Jesus schon und von den Aposteln dann seid wachsam. Passt auf, denn diesen Tag kann plötzlich kommen und gerade dann, wenn ihr es gar nicht mehr erwartet. Dann schreibt Paulus in den 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2, noch konkreter über diesen Anbruch des Tages und auch über den Vorboten. Da ist die Rede von dem Antichrist. Der wird hier auch wohl der Mann der Gesetzlosigkeit genannt. Und das wird dann die Vorbote sein vor dem Kommen des Herrn, denn es muss, so sagt Paulus, so geschehen, dass bevor der Herr Jesus wiederkommt, erst der Antichrist kommt. Und bevor der Antichrist wirklich kommt, oder der Mensch der Gesetzlosigkeit, wird der Geist der Gesetzlosigkeit da sein. Ein geheimnisvolles Wirken, was den Menschen dahin treiben wird, immer gesetzloser zu sein. Das ist eigentlich, was die Vorbote ist. Und wenn das immer gesetzloser wird, dann wird der eine Mensch, diesen Antichristen, selbst kommen. Das heißt, wir können schon sehen, je mehr, wir können sagen, Gesetzlosigkeit durchgeführt wird, je näher es kommt, dass diesen einen Menschen die Gesetzlosigkeit kommt. Und wir sehen das ja doch ein Stück weit. Die ganzen Ordnungen Gottes, auch in der Bibel angegeben, werden auf den Kopf gestellt. Das Sonntagsgebot ist in unserer Verfassung noch beschrieben, wir sollen Ruhe halten, wunderbar. Aber wird es gehalten, als wir neulich in Urlaub waren, hat gerade der Bauer sein Gras am Sonntag gemäht. Und am Himmelfahrtstag hat er es dann reingeholt. Also hätte er auch einen Tag später tun können. Aber niemand kräht danach ein Hahn. Wie sagt man das? Niemand kräht danach ein Hahn, das ist ein bisschen komisch. Da kräht kein Hahn danach, richtig. Nun, also dann auch die ganzen Ordnungen in der Ehe, Geschlechter, wo doch von Anfang an heißt Mann und Frau und nun ist das alles nicht mehr gültig und das wird alles jetzt anders geordnet. Das heißt, das sind Ordnungen, die in der Bibel beschrieben stehen und die werden völlig auf den Kopf gestellt und dann werden noch Gesetze entworfen, die da komplett gegengehen. Und das komplett gegen hat ja nochmal eine Nummer, gerade in den deutschen Kontext, denn wir haben hier eine Verfassung und da stehen ja Dinge tatsächlich auch noch unter der Furcht Gottes geordnet, die eine Grundlage legen für Freiheit, Freiheit auch der Religionsausübung, des gemeinsamen Treffens, dass wir Freiheit haben, auch zu demonstrieren. Nun, wage es jetzt heute zu demonstrieren gegen die Maßnahmen von Corona, wage es. Dann bist du ein Outlaw, einer, der außer des Gesetzes steht. Wobei die Gesetze, die jetzt erhoben wurden, ganz kurzfristig, gegen das Grundgesetz stehen. Nun, wir waren ja in Süddeutschland bei so einem kleinen Treffen, dann bist du tatsächlich bei einer Gruppe, sehr wenige Christen, die meisten waren Esoteriker und Menschen, die da meditierten und so weiter, die hoffen, dass durch Meditation die ganze Sache noch gedreht wird und dass dann eine neue Weltordnung aufgerichtet wird. Nun, in den Zeitungen sind alle diese Menschen, die dagegen sind, gegen diese Maßnahmen, Weltverschwörer. Ich habe gedacht, wenn ich die Bibel lese, dann gehöre ich ja auch zu Weltverschwörern, weil die Bibel sagt etwas für den Abgang der Welt. Und da sind ja, man könnte sagen, krasse Aussagen von Paulus gemacht. Also er sagt, 1. Timotheus 4, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Der Geist sagt ausdrücklich, der Heilige Geist. Menschen werden vom Glauben abfallen, das heißt, sie meinen zu glauben, aber sie glauben gar nicht. Nun, da sagt Paulus in 2. Thessalonicher auch, dass bevor der Antichrist kommt, Abfall vom Glauben da sein wird. Sehen wir, es geschieht doch auch immer mehr, dass Menschen nicht mehr den Glauben ernst nehmen, auch Christen, sie meinen noch zu glauben, aber sie meinen dann irgendwie ganz was anderes. Oder 2. Timotheus 3, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Geld lieben und so weiter. Dann sind all diese weltlichen Dinge und dieses Ich-Bezogene im Mittelpunkt gerückt. Das geschieht doch. Und je mehr wir die Versammlungen nicht mehr treu sind, je mehr jeder seinen eigenen Weg geht. Da sind Kirchen, die darauf eingehen und immer mehr. Jetzt haben wir auch die Gelegenheit, online, prima. Ist ja auch eine Gelegenheit. Wir haben es auch gemacht. Aber ich habe gemerkt, nach 2 Monaten, hier fehlt was. Wenn nicht leibhaft Leute vorhanden sind, das ist irgendwie fake. Das geht nicht. Das kann nicht bleiben. Das darf nicht sein. Und deswegen ist mir wirklich in Not geworden, auch heute Nacht, dass ich sage, ich muss zu euch, ich muss hier sein. Und ich freue mich darüber, dass das möglich ist und dass ich einfach live mit euch in Botschaft, aber auch für euch, die ihr mithört und mitzieht, dass ich auch live vorhanden hier in Wendlingen sein darf. Wunderbar. Nun, das ist so wichtig, denn da werden wir vielleicht miteinander gegen diesen Abfall weg vom Glauben auftreten können. Und kann man fragen, das auf den Kopf stellen der Ordnungen Gottes. Manche haben so festgestellt, dass die Maßnahmen gegen Corona tatsächlich ein Verstoß gegen das Grundgesetz sind. Und stellen das auch heraus, sagen, eine Weile ist das ja tatsächlich auch noch angebracht gewesen, aber ist das jetzt noch angebracht? Ist die Menge an Erkrankungen dann eine Rechtfertigung für diese Maßnahmen, dass man sich nicht treffen kann, auch Gemeinschaft haben kann und vielen anderen Dingen, mit was es alles hat, was man Mundschutz hat? Das ist ja wie wenn man unmündig gemacht werden soll. Und wenn man in ein Geschäft rumläuft, jeder so ein Ding um, irgendwie wie alle Zombies oder sowas. Das ist ganz komisch. Also, man hat gar keine Freude mehr. Einfach rauszugehen, ich zumindest. Also anderen, die scheinen es zu gefallen, ich weiß es nicht. Aber es ist ja eine schwierige Situation. Da hat ein bekannter Prediger, Wolfgang Nestvogel, mal zu auch diese Grenzen der Unterordnung gesprochen. Weil in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 13 heißt es, ordnet euch allen menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn, oder dem Statthalter, als denen, die von ihm gesandt sind und so weiter. Nun, sagt er, auf dieser Grundlage und auch auf der Grundlage von Römer 13, wo Paulus auch das Unterordnen unter staatliche Mächte anordnet, sagen viele Christen, also müssen wir mitmachen. Und manche Christen machen noch mehr, als eigentlich angeordnet ist. Also sie wollen es ganz genau nehmen. Und da hat er angegeben, pass auf, diese Unterordnung gegen staatliche Mächte hat seine Grenze. Es sind 3 Ebenen, sagt er, der Wolfgang Nestvogel, der Unterordnung oder man auch diese staatliche Mächte oder generelle Mächte. Allgemein ist mal erstmal die Unterordnung unter die Ordnungen Gottes aller Art. Da gehören auch die staatliche Mächte drunter. Das Erste. Zweites ist dann die allgemeine Unterordnung unter, man könnte sagen, das gesamte Gebot, sprich in Deutschland das Grundgesetz. Drittens ist die Ebene, dass man sich unterordnet, wenn angebracht, unter die Ausführer dieses Grundgesetzes. Das heißt, die ausführende Mächte, die Polizei, die Politik und so weiter. Nun, dann sagte wir, ja, das sprechen wir von wir, ja, wir in Europa sind noch Demokratie. In einer Demokratie ist es angeordnet, dass das Volk die ausführenden Organe prüfen soll, ob sie auch gemäß dem Grundgesetz auftreten. Wenn nicht, dann ist das Recht zu demonstrieren gegeben. Und soll man in dem Sinne als Demonstration zeigen, ich bin es da nicht mit einverstanden. Nun, das sind einige, die dagegen gegangen sind. Das wurde dann gar nicht erlaubt. Also in Stuttgart, das durften nur statt, was haben sie gesagt, 500.000, durften nur 5.000 zusammenkommen. All solche Dinge, man merkt, die Freiheiten, das zu machen, werden eingeschränkt. Und das ist eine eigene Sache. Petrus selbst hat es ja auch erkannt. Petrus schreibt, also ordnet euch unter einerseits, aber ihr habt ja selbst praktiziert, als ihr damals nach diesen anfänglichen Erweckungen der Heilige Geist kam und dann kamen die damaligen Herrscher, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, haben sie gefangen genommen und hat er denen gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, da war eine Grenze der Unterordnung. Petrus selber hat es zum Ausdruck gebracht, während er das hier schreibt. Das heißt, an dieser Unterordnung ist eine Grenze. Und ich glaube, uns ist auch gegeben, als Christen das zu prüfen. Ja? Wo ist in Maßnahmen, die Staat vornimmt, wo ist eine Grenze gegeben? Wir müssen nicht jetzt unnötig und schon gar nicht mehr als nötig uns ducken für irgendwelche Maßnahmen. Nun, das sind Dinge, die hier angegeben sind. Also ihr seid vielleicht hier andere Meinung über diese Maßnahmen, andere sagen, sie sind wunderbar und so weiter. Ich habe mein großes Bedenken. Also ich bin schon fast 2 Monate in Quarantäne. Ist dann noch Corona da? Wir haben Freunde, die haben Corona gehabt. Die wurden zwei Wochen in Quarantäne geschickt, danach waren sie frei. Ich bin schon 2 Monate in Quarantäne. Auch wenn ich hier ein bisschen spucke. Ja, also ich glaube nicht, dass da Corona drin ist. Versteht ihr? Also wir müssen auch mal ein bisschen nüchtern nachdenken über all diese Dinge. Nun, da mit der Unterordnung oder den staatlichen Gewalten, pass auf. Ich gebe es mir zu bedenken. Zweitens, dieses, was ich jetzt angeben möchte, ist Gemeinschaft. Pfingsten. Es fing ja bei den Jüngern schon an mit Himmelfahrt. Sie hatten ja Jesus gesehen. Er erschien hier und dort. Sie trafen sich und am Himmelfahrt waren die Jünger beisammen und haben sie gesehen, wie Jesus gen Himmel auffuhr. Und dann bekamen sie den Auftrag von 2 Engeln, die dann sagten, pass auf, diesen Jesus wird so kommen, wie er wieder gegangen ist. Und geht nun nach Jerusalem und wartet auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Wobei Jesus sich den Jüngern schon offenbarte und sie angehaucht hatte, so Johannes, wo Jesus sagt, es empfangt Heiligen Geistes. Das heißt, bei den Jüngern war der Heilige Geist schon vorhanden und nun trafen sie sich in diesen Obersaal in Jerusalem und in den Tempel und hatten große Freude und waren einmütig zusammen. Und dann kommt eben diesen Tag des Pfingsten, wo sie alle beisammen waren. Das waren etwa 120 Leute, dieser Obersaal und dann auch im Tempel. Dann gingen sie alle raus und dann kam dieses Rauschen über die ganze Versammlung von Menschen, die zusammen waren. Weil es heißt ja auch, dass dann nach diesem Pfingstpredigt von Petrus etwa 3000 Seelen hinzugetan wurden. Hinzugetan zu denen, die schon da waren, diese 120, verstehen wir? Das hinzugetan deutete auf eine Zunahme der Gemeinschaft. Es ging also um Gemeinschaft. Und sie waren zusammen, sie waren beisammen. Nun, wenn wenn der Hebräerbrief schreiben nun hier andeutet, es geht also um das Zusammenkommen, was wir nicht versäumen sollen, müssen wir uns fragen in der heutigen Zeit, welche Gemeinschaft ist dann gemeint? Manche Übersetzungen deuten das, dass es um die örtliche Gemeinde geht, um die Kirche. Nun, das sind alles jetzt Deutungen, aber nicht genau angesagt, was da steht. Hier geht es um ein Treffen als Prinzip, man könnte sagen, um das Zusammenkommen. Und nicht um ein bestimmtes Zusammenkommen. Warum sage ich das? Nun, am Ende der Zeit, es fing ja an mit dieser wunderbaren Gemeinschaft und das war diese Sendschreiben an den Ephesern geschrieben und da steht dann, dass sie die erste Liebe nicht verlassen sollen.
die erste Liebe, die so in dieser Gemeinschaft zustande kam. Aber im letzten Schreiben, Laodicea, Offenbarung 3,20, da heißt es, Jesus steht vor der Tür der Gemeinde und klopft an. Vor der Tür? Sollte nicht schon drin sein? Eine Ausnahmesituation. Eine Gemeinde, wo Jesus nicht drin ist, ist eigentlich keine Gemeinde. Aber so entwickelt sie die endzeitliche Gemeinde, denn viele Ausleger deuten eben diese 7-Cent-Schreiben als 7 unterschiedliche Epochen in der Kirchengeschichte. Letzte Gemeinde meint reich zu sein, hat viele Möglichkeiten, hat viele Kurse, Online-Angebote, was alles nicht möglich ist. Aber Jesus sagt, ihr seid bitterarm, ihr seid blind, ihr seid bloß. Das heißt, das Urteil von Jesus über diese Gemeinde ist ein ganz anderes als das eigene Urteil über sich. Das ist diese Lauheit, die Jesus dann verurteilt. Aber er sagt, er klopft dennoch an. Und dann heißt es, wenn jemand meine Stimme hört. Das heißt, wenn eine Person innerhalb dieser Gemeinde meine Stimme hört und die Tür des Herzens öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, hier werden einzelne Personen innerhalb der jeweiligen gegenwärtigen Gemeinschaften angesprochen. Und wenn hier der Hebräerbriefschreiber sagt, pass auf, ihr sollt das Zusammenkommen nicht versäumen, kann es durchaus sein, dass 2 oder 3 in meinen Namen, das heißt wirklich in den Namen Jesus zusammenkommen, sich gegenseitig stärken, dass kleinere Hausgemeinschaften gemeint sind, wo wirklich dieses Anliegen ist, unter dem Wort Gottes zusammenzukommen. Es kann sein, in der Gemeinde, wo wir jetzt hier nur ein paar Leute zusammen sind, dass wir hier so zusammenkommen, wie er es möchte. Dass uns das Anliegen so groß ist. Und das ist eben, was er hier andeutet. Denn nochmals gesagt, am Ende der Zeit wird es immer mehr zur Sitte werden, die Gemeinschaften zu meiden. Gemeinschaften welcher Art dann auch. Und man kann sagen, durch diese Krise haben wir Angebote online und gute Prediger, auch sehr gute Predigten, wunderbar. Und man kann sich ganz schön daran gewöhnen. Sagen, ach, da hat eine gute Predigt, kann man den hören, mal den. Und dann sagen wir, ach, ich brauche doch gar nicht mehr in die Gemeinde zu gehen. So, alles viel leichter und hier haben wir noch viel bessere Prediger als in der Gemeinde. Ist so nicht gemeint. Gemeint ist zusammenkommen an einem Ort und echten Austausch haben. Das ist angedeutet, dass wir einander nun drittes gegenseitig ermahnen oder auch ermuntern. Nun, das Ermuntern, das geschah damals am Pfingsten, also so deutlich, die Jünger waren ermutigt, nachdem der Herr gen Himmel gefahren ist, nachdem sie dann zusammenkamen und sich betend und dem Wort studierend unter diese Führung und unter diesem Warten stellten. Wann kommt dann der Heilige Geist? Sie haben eine Vorerwartung gehabt. Unglaublich. Und dann diesen Tag selbst, wo dann in Vers 11, Apostelgeschichte 2, es heißt, dass sie dann diese Feuerzungen, also ich habe deswegen diese rote Krawatte, um ein bisschen diese Feuerzungen nachzuahmen, weil das war jetzt alles anders, ja, aber das kam dann über alle Jungen, also so Feuerzungen, ja, von oben. Und dann sprachen die alle über die wunderbaren Taten Gottes in unterschiedlichen bestehenden Sprachen. Und die Juden, die überall herkamen, die zum Teil diese Sprachen sprachen, hörten auf einmal jede in seinen Mundart von den wunderbaren Gottes reden. Das heißt, es ist ein Wunder, dass auf einmal Gott mehrsprachig auftrat und andeutete, dass auch die Nationen, nicht nur die Hebräer, dass auch die Nationen gewonnen werden konnten. Und dann lesen wir das Vers 41, Apostelgeschichte 2, die nun sein Wort aufnahmen, und das war nach Petrus' erste Pfingstpredigt, ein wunderbarer Predigt, wo er am Ende zu Buße aufrief. Und er sagte, ihr habt dazu beigetragen, dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist, ihr Juden, die ihr euch zusammengetroffen habt. Und dann heißt es nun, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und dann ging das weiter, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Also, sie mussten dabei bleiben. Der Heilige Geist war so in Gemeinschaft gekommen und nun verharrten sie, sie blieben bei dieser Gemeinschaft. Und das war eine der vier Elemente, die hier aufgelistet sind. Drittes ist Brechen des Brotes und dann die Gebete. Das ist, was sie da praktizierten miteinander. Und dann Vers 44, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alle gemeinsam und verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und so weiter. Brachen das Brot und Jubel und so weiter. Es war eine Riesenfreude in dieser Gemeinschaft. So fing es an, die Gemeinde. Am Ende der Zeiten wird die Gemeinde zerstreut sein. Nun, man sieht es geschehen, buchstäblich. Das hier mit dem Pfingstfest ist noch nie geschehen. In Eidlingen gibt es immer eine große Pfingstjugendkonferenz, findet nicht statt. Es ist nicht möglich. Es ist unglaublich. Buchstäblich. Deswegen diesen Aufruf, diese Ermutigung, lass uns dann mitnehmen. Aber auch das Wort Ermutigung oder ermutigen kann auch ermahnen bedeuten. Beide Richtungen. Beide müssen auch gesagt werden. Seid ermutigt, trefft euch. Aber auch die Ermahnung gilt. Es ist nicht eine freiwillige, sondern ein vom Herrn angegebene, ganz wichtige Glaubensgehorsamschritt, gemeinsam sich zu treffen, sich gegenseitig zu ermutigen, sich gegenseitig zu ermahnen und darauf hinzuweisen, pass auf, versäume die Versammlungen nicht, kommt zusammen, trifft euch. Das muss gesagt werden. Das ist nicht etwas nur Freiwilliges. Ja, natürlich ist es freiwillig. Aber wir müssen sehen, dass es aus Glaubensgehorsam den Herrn gegenüber praktiziert werden soll. Und nicht, weil zufällig jemand von der Ältesten es sagt. Aber seht es so. Und da finden wir dann Ermutigung. Und da sollen wir uns zu Liebe und zu guten Werken antreiben. Nun, diese guten Werke sind vielerlei. Man kann ja rausgehen. Man kann alles an Gutem machen. Es sind viele, die auch gute Werke betreiben, die hinausgehen und es machen. Aber Paulus macht auch das noch ein bisschen klarer, als er in Galater 6, Vers 10 sagt, dass wir allen gegenüber Gutes tun sollen. Aber dann sagt er am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Den Hausgenossen, das heißt, die dazugehören. Das heißt, hier in Ordnung, tut ihnen Gutes. Denn diese Hausgenossen stehen in einer anderen Ordnung. Die Ordnung dieser Welt bezieht sich auf alles, was vergeht. Die Ordnungen der Hausgenossen des Glaubens haben Ewigkeitswert. Mit denen müssen wir uns in Ewigkeit noch zurechtfinden. Nun, dann fängt heute an, diese Gemeinschaft zu pflegen. Das ist, was hier der Schreiber des Hebräerbriefes andeutet, wir sollen also unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, am Ende der Zeit, sondern einander ermahnen, ermutigen, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Macht das. Das ist das Ausüben und Ausleben von Gemeinschaft. Deswegen bin ich heute zu euch gekommen, buchstäblich mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich spreche noch ein Gebet und dann werden wir es abrunden. Lieber Jesus Christus, ich
Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort, uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und auch eine Deutung für die heutige Zeit. Und ich bitte dich darum, dass das an den heutigen Pfingsttag bei uns hereingeht, dass wir es verstehen und dass wir diesem Wort Gemeinschaft zu haben und zu suchen und das nicht zu versäumen, ernst nehmen. Und zwar, weil du es willst. Wir bitten dich darum, dass wir auch einander ermutigen können und ermahnen, wo angebracht. Wir bitten dich, Herr, dass wir das in deiner Liebe tun und dass wir eine Gemeinschaft bilden, wie du es haben willst. Das bete ich, Herr Jesus Christus, in deinen guten Namen. Amen.